Denn manchmal ist das Verrückte das Beste in uns. Viele Menschen sagen, dass eine Kirche der ideale Ort ist, um sich selbst von Grund auf zu ändern, nachzudenken und zur Ruhe zu kommen. Manche sagen auch, es sei die Natur oder das Gefängnis. Aber für mich bot sich damals ein ganz anderer, etwas ungewöhnlicher Ort an. Eine Irrenanstalt. Claire, 17, Aufenthaltsdauer 2 Jahre. Jedes Mal, wenn ich diese geradezu sterilweiße Tür öffnete, sprang mir die ernüchternde Kurzbeschreibung meines Lebens ins Auge. Auf 2 Zahlen und 1 Namen reduziert. Versteckt in einem Zimmer, das man in jedem Krankenhaus so vorfinden könnte. Ja, Krankenhaus. Denn auch wenn das Türschild eindeutig darauf hinwies, dass es sich hier um eine psychiatrische Klinik für junge Heranwachsende handelte, war sogar mir inzwischen klar geworden, dass Irrenanstalt für hoffnungslose Fälle wohl wesentlich angemessener gewesen wäre. Ein Ort, um den normale Menschen einen großen Bogen zu machen versuchten. Denn dort waren schließlich Kranke. Ich war krank. Ein Dickkopf mit blondem, mittellangem Haar und ein ausdrucksloses Gesicht mit einem matten Paar brauner Augen. Ob es nun damals einer der anderen Menschen dort oder später ein Freund war, für sie alle gab es immer nur die eine Frage: Warum warst du dort? Denn letztendlich sind wir ähnlich wie bei einem Gefängnis alle nicht ohne Grund dort. An dem Tag, an dem ich eingeliefert worden war, hatte ich mir dieselbe Frage gestellt. Hatte mich gefragt, was wohl schiefgegangen sein könnte. In meinen frühen Kinderjahren war ich selten auf Probleme gestoßen und rückblickend bin ich mir auch gar nicht mehr ganz so sicher, wann sich das geändert haben könnte. Mit 11 wurde ich dann Vegetarier. Mit 13 weigerte ich mich weiterhin, unser Shampoo zu benutzen, und 5 Monate später wäre ich beinahe vegan geworden, hätte der Arzt es mir nicht verboten. Das erste einschneidende Erlebnis, wie Psychologen es so gerne nennen, hatte ich erst später. Ich war gerade 15 geworden und auf Einkaufsbummel mit meiner damals einzigen Freundin. Als wir dann schließlich vor diesem angesagten Klamottenladen standen, brach ich ebenso wie sie in Geschrei aus, mit dem Unterschied, dass sie daraufhin hineingehen wollte und ich nur noch weg. Ein kurzer Blick auf das Model hatte genügt, um das Bild in meinen Gedanken zu verhaken. Eine hübsche, blonde Frau mit Maßen nahe an der 90-60-90, doch an ihrem Körper klebte Blut. Unüberlegt und naiv wie ich war, wagte ich einen zweiten Blick, traute dem nicht, was ich gesehen hatte. Doch auf einmal standen um sie herum lauter Kinder. Je näher und länger ich sie anstarrte, desto mehr wurden es, und sie alle starrten zurück. Ein Mädchen, vielleicht in meinem Alter, sah mich an, als hätte ich ihr persönlich das letzte Stück Brot aus ihren kleinen, geschundenen Händen genommen, und ein weiteres neben ihr rieb sich über den sichtlich aufgeblähten Bauch, um danach ihren dünnen Arm nach mir auszustrecken. Das war der Zeitpunkt, an dem ich rannte. Weg aus der Straße, über rote Ampeln an grummelnden Menschen vorbei, nur noch weg, weg, weg. Erst als ich schließlich in dem kleinen Grünstreifen ankam, der zwischen der Innenstadt und der Wohnsiedlung lag, traute ich mich, das erste Mal wieder aufzusehen. An diesem Tag verlor ich auch meine letzte Freundin und gewöhnte es mir an, von nun an nur noch, wenn unbedingt notwendig, aufzuschauen. Meine Welt war der Boden, als wäre alles, was darüber liegt, eine andere Dimension. Etwas zu Grauenvolles, das ich nicht wahrnehmen wollte und konnte. Im August dann, 2 schwierige Monate der Angst und Anpassung später, war es an der Zeit, mein Referat über Moralverständnis im Ethikunterricht zu halten. Ich hatte mir fest vorgenommen, alles, was ich sehen würde, zu ignorieren, konzentriert zu bleiben, nach dem Motto Augen zu und durch. Doch als ich dann zu sprechen begann und dabei meinem Lehrer einen flüchtigen Blick hoffnungsvoll nach Zuspruch suchend zuwarf, war es um mich geschehen. Gegen all meine Vorsätze, die Disziplin, starrte ich ihn an, meine Augen zu Tellergröße aufgerissen. Von seinen Schultern hing ein totes Krokodil, dessen glasige Augen mich hilflos ansahen. Sein Hemd war blutgefärbt und direkt vor seinen Schuhen lag ein totes Rind. Ich hatte schon zu lange gestarrt, denn nun kamen auch all die Kinder wieder. In Lumpen und barfuß standen sie da, inmitten unseres Klassenraums, mit Fußbodenheizung und Whiteboard. Und diesmal konnte ich einfach nicht rennen. Die Moral immer noch auf der Zunge, stieß ich den Overhead-Projektor beiseite, hastete auf meinen verwirrt dreinblickenden Lehrer zu und riss ihm mit einem festen Handgriff den Mantel und dann auch das Hemd vom Körper. Ich glaube, er war so erstaunt über das, was ich soeben getan hatte, dass er erst, als ich das Ganze aus dem Fenster warf, wieder klaren Gedanken fasste und zum Telefon griff. Ja, genau deshalb war ich dort. Weigerte mich, die Kleidung anzuziehen, die sie mir gaben, und saß meist allein in meinem Zimmer und schaute in den kleinen Garten vor der Klinik. Nach außen hin war ich krank, für die Menschen dort eine von vielen. Und jetzt, wo ich so viel Zeit hatte, versuchte ich endlich herauszufinden, wer ich selbst glaubte, der ich war und wie es mit mir weitergehen sollte. Wenn ich heute Menschen begegne, versuche ich immer, sie anzusehen. An indischen Kinderarbeitern und toten Tieren vorbei und versuche zu lächeln. Manchmal bilde ich mir sogar ein, dass einige vielleicht sogar weniger wurden. Dass ich manchmal jemandem gegenüberstehe, der nichts als sich selbst mit sich herumträgt. Ich lächle, schüttle die Hand und höre zu. Ich weiß, was es heißt, allein dazustehen. Und auch wenn ich mir oft nichts sehnlicher wünsche, als dass diese Menschen eines Tages allein dastehen werden, mit all ihrem Pelz und der Kleidung aus China, so habe ich doch gelernt, dass es nicht immer nur schwarz und weiß sein muss. Dass manchmal vielleicht das Geld fehlt, manchmal die Information. Und dass Erzählen und Zuhören immer im gleichen Verhältnis stehen muss. Nun musste ich 46 Jahre alt werden, um dies zu verinnerlichen. Und der Weg ist trotzdem noch lange nicht zu Ende. Denn morgen, nach Irrenanstalt, Studium, Minijobs und schließlich der Gründung meiner eigenen Firma für faire Kleidung, werde ich zum ersten Mal das Europaparlament betreten. Denn auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wirklich all die Kinder, die uns und unsere Kleidung begleiten, wie Schatten ihre Besitzer, aus Europa stammen, im Gegenteil, weiß ich, dass dies ein Anfang ist. Ein Schritt in die richtige Richtung. Und dass, wenn ich dem Rest der Welt auch nur einen Bruchteil dessen nahebringen könnte, was mich belastet, unsere Welt eine echte Chance auf Veränderung hat. Eins habe ich in all den Jahren sicherlich gelernt. Was verrückt ist und was nicht, das liegt immer im Auge des Betrachters. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es nicht viel verrückter, Kinderarbeit zu unterstützen, als sie zu verabscheuen?